Ja, hallo zum Nachmittagsteil des Business-Strangs hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen 2013. Zum Nachmittag nehmen wir uns mal die IT in kleinen und kleinsten Unternehmen vor. Wir steigen auch gleich ein zu dem entsprechenden Vortrag IT in kleinen und kleinsten Unternehmen, die vergessene Zielgruppe. Den Untertitel finde ich gut. Von Klaus Freitag und Stefan Schäfer. Viel Spaß.
So, laut genug? Ja, hört man gut. Ja, irgendwie stehe ich allein hier. Irgendwie Pech gehabt. Ich habe eben noch gesucht. Klaas ist nicht da. Ich fange einfach mal an. Mich interessiert, bevor ich diesen Talk richtig, bevor ich richtig ins Thema reingehe, interessiert mich natürlich, wer ist hier, warum ist er hier und was macht ihr so? Grundprinzipiell erste Frage. Gibt es hier im Raum IT-Dienstleister, die vielleicht auf eigene Faust kämpfen, andere Unternehmen betreuen? Mal Hand hoch. Ehrlich gesagt, das sind mir zu wenige. So. Ist hier jemand, der Betreuungsbedarf hat, der ebenfalls selbstständig ist, kleines Unternehmen, IT und der Hilfe braucht? Handwerker. Eine Hand sehe ich. Na, immerhin. Das ist normalerweise schon ein Kernpunkt des Vortrags. Wir erreichen die Zielgruppe nicht. Sie fühlt sich nicht angesprochen oft. Sehr wenige hier. Open Sourceler, denke ich, Leute, die an Projekten mitarbeiten, eigene Projekte haben, gibt es sicherlich reichlich. Oder? Ja, dann sind ganz schön viele Leute zufällig hier, oder? Das ist ja interessant. Ja?
Also ich will ja mal sagen, ja, das ist doch diese Geschichte da mit dem IT im Handwerk und so, das braucht doch keiner.
Wieso?
Ich habe ein Faxgerät da stehen und das tut es einfach.
Aha.
Wozu soll ich denn da, ich habe da auch so ein bisschen Erfahrung schon gemacht und...
Kommen Sie doch mal nach vorne.
Ich hab gedacht, ich komme mal vorbei hier so.
Und wer kümmert sich bei Ihnen so um die IT? Was ist denn?
Naja, erstmal ging das so los, ich habe mir da mal sowas gekauft. Ne? Da war ich mal einkaufen, so am Morgen. Und dann im Supermarkt gab es so ein Paket.
Aha, und?
Das war gut. Ne? Erst war es gut, habe ich installiert, ging. Schön, alles einfach gewesen, war auch eine Telefonnummer bei, konnte mal anrufen. Habe ich gemacht. Ja, und die haben auch geholfen, waren nette Leute. Immer, ne, da konnte man reden, habe dann immer meine Probleme da erzählt, gab mal eine Lösung, mal nicht auch. Ne? Das auch, aber alles in allem war das ganz gut. Bis dann, also so ein bisschen problematisch wurde das dann, als die erste Telefonrechnung kam. Und da habe ich das dann auch wieder gelöscht.
Sind wir mitten im Thema. Das ist ein Klassiker. Ein Softwareunternehmen, was wahrscheinlich jeder hier im Raum kennt, den Namen sage ich nicht, hat eine ganze Weile davon richtig profitiert, dass die Software, die sie verkauft haben, quasi im Supermarkt, tolerierte Fehler hatte. Das heißt, die waren auf der Entwicklungsseite bekannt, die haben die Fehler ewig mitlaufen lassen und haben sich an der Support-Hotline dumm und dämlich verdient. 1,94 Euro pro Minute, da kommt was zusammen. Ja, das ist so ein Klassiker. Wenn ein selbstständiges Unternehmen, ein kleiner Unternehmer, anfängt, IT zu nutzen und er keinen Ansprechpartner hat, den man mal fragen kann, was notwendig ist, was brauche ich überhaupt, durchstarten in den Supermarkt, ab geht's.
Aber dann hatte ich ja jemanden. Also dann kam da habe ich dann der Segen von einer Großtante von mir, der kennt sich wirklich mit Computern aus. Ne? Also, so einen braucht man das. Und den habe ich dann gefragt. Ja, und der hat sich dann auch so ein bisschen, also dann war mal sowas mit, wie heißen die, wenn es mit E-Mails kommt, solche Sachen hat er dann da gemacht. Also das war schon ganz toll.
Und? Schon mal was
Ja, ich sage ja, das Faxgerät, ne, und das geht ganz gut.
Ah,
also das Gerät, Computer, keine Ahnung.
Ah, okay. Ja. Aber derjenige, der Ihnen da geholfen hat, hat er Ihnen auch mal was erzählt, was Sie so eigentlich brauchen, was das Finanzamt von Ihnen sehen will und so weiter. Hat er Sie da mal beraten?
Ja, der hat dann immer gesagt, ich brauche mal eine neue Grafikkarte.
Ah.
So,
das ist so, ja, interessant. Und
das Finanzamt, da hat er nichts gesagt.
Sind Sie eine GmbH?
Nee, GmbH.
GbR, okay.
Falsch. Doch, GmbH.
schon mal was davon gehört, dass Sie beispielsweise ein Mailarchiv führen müssen?
Was für ein Mailarchiv?
Aha. Nächster Punkt. Klar kann der Bruder von was weiß ich helfen bei Computerproblemen. Der Drucker geht nicht, hinterher geht er wieder. Der Junge hat es gemacht für einen Zwanni. Der kam. Aber der kann nicht fachgerecht beraten. Der kann dem Unternehmer nicht erklären, welche gesetzlichen Anforderungen für den Umgang mit IT bestehen. Da ist er, woher soll er es wissen? Ja? Der Unternehmer ist quasi oder tappt so lange im Dunkeln, bis dann irgendwann der Steuerprüfer kommt und irgendwas hinterfragt.
Ja, das war eine unangenehme Geschichte.
Und dann?
Dann hat dieser, der Junge war dann weg, ne, der hatte dann auch eine Freundin und so. Und dann habe ich ihn in einem Systemhaus angerufen. Das war toll, die war noch ganz nett, kam gleich für das große Auto, ne? Zwei Herren im schwarzen Anzug, kamen rein und haben dann, wir brauchen hier Enterprise, ne, Enterprise. Alles schön dick. Das haben wir dann geplant, das hat 16 Monate gedauert, da waren dann die Planungspapiere soweit fertig. Ich hatte fast schon dann so ein bisschen Schwierigkeiten, nach Kunden zu bedienen, weil Kunden wollen manchmal ein Angebot und so, das war schwierig, das ging dann nicht. Und dann haben wir die Schreibmaschine wieder rausgeholt, naja, letztlich gescheitert. Ist es dann am Ende deswegen wegen der Baugenehmigung. Also ich habe dann die Baugenehmigung für das Serverzentrum mitgekriegt. Das war dann, fanden sie dann nicht gut und dann habe ich da mit denen, bin ich dann auch nicht weitergekommen, wirklich.
Das ist natürlich jetzt ein bisschen überzogen. Aber.
Aber. Das sind ja nicht alle kleine Brüder sozusagen.
Aber was ist mir, also ich bin selbstständiger IT-Dienstleister, was mir halt wirklich schon begegnet ist, ich komme irgendwo in ein Büro rein, frisch eingerichtet, also noch nicht so viel Mobiliar da, und ich höre ein lustiges Geräusch schon direkt ab der Tür. Föhn. Laut. Und ich komme da rein, sehe so ein paar Patchkabel auf dem Boden langlaufen, fliegend zwei PCs auf provisorisch aufgestellten Tischen angeschlossen und so eine fette Kiste auf dem Boden. So ein richtig dicker Server. Stand auch, glaube ich, schön IBM drauf. Das Ding war einfach laut. Es hat Strom gefressen, es hat schlechte Luft gemacht. Ja. Und es hat nur als File-Server gearbeitet für Dateien, die an zwei PCs benutzt haben.
Hättest du da nicht auch was von dick gesagt?
Ja, aber das passiert wirklich. Also ich meine, dann kommen dann also wirklich hier. Das machen wir alles mal richtig, das machen wir groß. Ich kann mich da erinnern, vor ein paar Jahren, also ich weiß, IBM ist ein gutes Stichwort, ich will jetzt nicht zu sehr abrotzen, aber die haben ja so eine schöne Werbeserie, wie heißt es? Smarter Planet, glaube ich. Ist eigentlich schön gedacht, aber das fing an, diese Werbeserie, vor bestimmt 3-4 Jahren, da haben die dem Betrachter, dem Zuschauer klar machen wollen, dass sie quasi dem kleinen, was weiß ich, Korbflechter irgendwo in einem Drittweltland helfen können, ein Business aufzubauen. Mit ihren Lösungen. Ja. Also ich meine, das mag ja schön gedacht sein, aber erreichen die denn gar nicht? Weil letztlich will so eine Firma mit so einem Kleinen doch wirklich gar nicht reden. B, kann der sich die Lösung ohnehin nicht leisten, auch wenn er hinterher viele Körbe über Internet verkauft. Das passt einfach nicht zusammen.
Ich krieg laut. Sagen ja die Kollegen am Stammtisch, sagen heutzutage brauchst du Cloud. Ne? Also richtig, da ist man am Kunden und so. Ich meine, die Leute bringen ja auch noch rein. Ich weiß auch nicht, da bin ich eigentlich, wenn ich in den Router gucke, am Kunden. Aber andererseits brauche ich Cloud. Ist das gut für mich? Habe ich da mehr Umsatz?
Bestimmt. Cloud. Ich meine, Glasfreitag, darf man vorstellen, Own Cloud. Sicherlich ist Cloud ein spannendes Thema in der IT, auch für kleine wie für große Unternehmen. Aber auch da wieder zurück hier zum Cousin von dem, was weiß ich, findet da denn wirklich eine Beratung statt? Sondern da ist einfach irgendwie Cloud, wird so dargestellt, als sei es ein Muss, damit man weiter Geld verdienen kann, damit man im Prinzip mit seinem Business überleben kann. Das wird als Hip und dargestellt, das ist ein Hype, aber findet da, wenn man sich so umguckt, eine konkrete Beratung statt beim Kunden? So die Gefahren, die das birgt, Thema Datenschutz. Wo liegen meine Daten eigentlich, wenn ich ein Dropbox-Konto irgendwo einrichte? Weiß ich das? Ja, ist dem Kunden ist in der Regel ja nicht bewusst, dass das für die Datenablage oder für den Ort, wo die Daten liegen, dass die Gesetzgebung des Landes gilt, in dem der Server steht. Ich weiß, je nachdem als Nutzer von Cloud-Diensten, gar nicht, wer, jetzt kommt's, berechtigt auf meine Daten zugreifen kann. Ja? Das heißt, wirklich mit Berechtigung, weil das Gesetz des Landes, wo der Server steht, das einfach zulässt, dass Behörde XYZ da eben mal reingucken darf.
Die zweite Frage dazu ist ja eigentlich, was kann jetzt so ein Cloud-Dienst wirklich dazu beitragen, um das Kernbusiness desjenigen, der jetzt da an die IT geschubst wird, also in seiner Autowerkstatt, in seiner Klempnerei oder sonst wo, was kann ihm das überhaupt liefern? Ich meine, da kann man sicherlich schöne Beispiele finden, wie man kann dem Kunden ein paar Fotos zeigen auf einem Tablet, die man aus der Cloud online sieht. Ja. Dann, aber da wohnt der Kunde aus Versehen in einem UMTS-Log, das heißt, man hat keine Verbindung. Man kann auch Fotos einfach auf einen Stick irgendwie an das Tablet kleben oder sowas, wenn man das gerne will, wenn man damit irgendwie ein bisschen moderner sein will.
Frag mich mal zu, ab wann ist Cloud Cloud? Reicht schon, wenn ich einen Webserver habe, der irgendwie über VPN mit irgendeinem Laptop kommunizieren kann?
Das ist, ja, das ist ein hervorragender Punkt. Das ist nämlich, Cloud ist ja nur ein Marketingbegriff für etwas, was es eigentlich schon ewig gibt. Ja, es geht ja nur darum, ich habe irgendwo
jetzt
die
Sache. Kann man hier nicht sprechen, ne?
Okay, es gibt natürlich Own Cloud, das ist was anderes.
Ja, trotzdem, also der Punkt ist hierbei, glaube ich, ob man es nennt, ja, ob man es kleine Serverkommunikation und Datenablage oder Cloud oder wie auch immer nennt.
Software as a Service.
Software as a Service, ja, genau. Das ist auch die Frage für unsere Zielgruppe und für die Leute, die wir eigentlich endlich mal quasi mit ihrer IT weiterbringen wollen. Da muss man genau hingucken, welchen Nutzen bringt sie eigentlich am besten. Ich meine, was es zum Beispiel gibt, es gibt jetzt viel so, dass Stundenzettel online geführt werden. Und da kenne ich persönlich ein paar Beispiele, wo das funktioniert einfach. Warum? Weil die Leute, die zählen, ja, die sind halt 25 und die klicken eh den ganzen Tag auf ihr Smartphone rum. Und die kommen viel besser damit klar, irgendwie ihre Stunden in ein Smartphone einzugeben, als einen Zettel irgendwie im Transporter halt auf der Hutablage liegen zu haben, der dann eh weg ist oder wo Senf drauf ist. Also, ich meine, das muss man halt abwägen und vielleicht dann auch genau mit den Leuten reden, wie viel Lust sie da drauf auch haben, sich in sowas irgendwie einzuarbeiten oder sowas einzuführen und so. Also ich will nicht sagen, dass das alles nichts ist, aber so diese pauschalisierten Angebote, die es da auch gibt, jetzt Cloud wichtig.
Genau, sonst Business droht. Das ist einfach Quatsch. Ziel einer Beratung oder der Einführung einer neuen IT-Lösung im eigenen Unternehmen muss definitiv sein, dass eine Effizienzsteigerung stattfindet, dass ich einen Nutzen davon habe, den ich wieder irgendwie zu Gewinn machen kann. Wenn ich einfach nur Cloud habe, um Cloud zu haben, dann, ja, schön, kostet mich das nur Zeit und Nerven hinterher. Auch so ein Thema.
Wir wollen ja eigentlich überhaupt keine Computer.
Genau.
Eigentlich geht mir das ja alles auf den Nerven. Verständlich auch, das ist eine, finde ich, total verständliche Position, das zu sagen. Ich will eigentlich überhaupt nichts mit Computer zu tun haben. Warum? Weil ich Schrauber bin, Schlosser bin, Gärtner bin, was auch immer. Ja. Und nicht Computer. Ich meine, für uns ja alles ist vielleicht schwer zu verstehen, weil wir auch sehr viel Computer zum Selbstzweck.
Ja.
Das ist Leuten, die eine andere Idee von ihrem Beruf haben, ist das eventuell sehr fremd. Die wollen nicht basteln, die wollen nur zum Ziel kommen.
Also
die vielen Frustrationen, die sich angestaut haben über die Jahre, sorgen dann, glaube ich, schon noch dafür, dass da eine Ablehnung aufkommt, berechtigterweise.
Also der Autoschrauber meines Vertrauens.
Die ist er noch
wert. Das darf ich jetzt nicht sagen, obwohl der Name Programm ist. Aber der hat im Prinzip, wir haben einen PC aufgestellt, der braucht einfach nur einen. Der guckt ein bisschen Kataloge durch für Auto, für Ersatzteile, der braucht einen Internetanschluss, der braucht ein bisschen E-Mail und der will Rechnungen schreiben. Ja? Aber schon als wir den Computer dahin gebracht haben und aufstellen wollten. Und wenn das dumme Ding nicht funktioniert, schmeiße ich es halt weg. Das war die Grundhaltung, ja? Ich will das nicht.
Ist ja auch für uns ein bisschen, also für uns als Anbieter, jeder Mensch dreht sich ja so nach einer positiven Arbeitsatmosphäre. Und wenn die Geschäftsbeziehung eröffnet wird mit, ich schmeiß den Scheiß raus, dann ist das ein positiver Einstieg in so eine.
Vernünftige Geschäftsbeziehung.
Ja,
ich mag ihn trotzdem. Oder vielleicht auch deswegen. Das ist so wirklich mein Lieblingsbild, weil das versinnbildlicht genau, was oft passiert. Das, was Kleinstunternehmen oft angeboten kriegen, sind erstmal Nebenprodukte aus dem Enterprise-Segment. Das passiert ziemlich häufig. Microsoft Small Business Server, so in der Anfangszeit, das Einzige, was den Small Business Server vom Standard-Server unterschieden hat, war klar, es waren ein paar mehr Produkte dabei, aber dieses Downscaling, sage ich mal, auf Kleinstunternehmen war einzig und allein eine Beschränkung des Maximalspeichers vom Exchange auf 16 Megabyte oder sowas. Und es dürfen nur maximal 75 User-Konten angelegt werden. Das war die Anpassung an Small Business.
Das ist eine volle Erweiterung.
Ja, dass aber eine Zielgruppe angesprochen wird, die keine IT-Abteilung hat, ja? Die ein Zwei-Mann-Betrieb ist, die vielleicht ganz andere Anforderungen an die Bedienbarkeit von so einem Produkt stellt, weil sie sich eben nicht mit den Fachtermini auskennen, die ihnen da begegnen, die fand nicht statt. Ja? Das kommt einfach aus einem anderen Segment. Aus dem Segment, wo eine IT-Abteilung da ist. Ja, wo der Admin es schon richtet. Aber wenn es keinen Admin gibt, wird es auch nicht gerichtet. Ja. Genau. Ja, das ist dann auch wieder, der Schrank ist ja nur reichlich leer, aber die monströse Lösung, was ich eben schon mal gesagt habe, die einfach vollkommen vorbeigeht am Bedarf desjenigen, bei dem sie aufgestellt wird. Das heißt, die Verhältnismäßigkeit der Mittel wird nicht gewahrt. Den Punkt, Produkte und Zielgruppe finden nicht zueinander, dazu kommt später noch was, den ignoriere ich jetzt mal hier. Aber das Hauptproblem ist halt letztlich bei falscher Beratung oder bei nicht zielgruppengerechter Beratung, dass im Endeffekt nach der Investition keine Effizienzsteigerung stattfindet. Dass halt das Geld, was der Handwerker ausgibt, letztlich verpufft.
Schreibmaschine eine halbe Stunde schreibt und plötzlich ist der Computer dafür 8000 Euro und dann dauert es 2 Stunden, dann ist es halt wirklich echt daneben. Und dann ist wirklich irgendwie die Verhältnismäßigkeit nicht geworden. Auch die Zielgruppe nicht bedient einfach.
Gucken wir mal uns als Dienstleister an, als diejenigen, die auf diese schwierige und oft vergessene Zielgruppe zugeht. Was machen wir vielleicht falsch?
Oder was können wir auch tun, um das Ganze besser aufzuschließen? Ja, genau, erster Punkt ist,
genau.
Wie relevant ist denn die Gruppe eigentlich?
Diese kleinen Unternehmer.
Genau. Wenn man sich das genau anschaut, da braucht es einem echt den Atem. Im Prinzip sind alle, die ganze deutsche Wirtschaft sind nur Kleinunternehmen. Es gibt so ein paar, 0,3%, die nicht kleine Unternehmen sind. So sagt die Statistik. Das Problem dabei ist, Geld wird halt nicht unbedingt in der Gruppe so sehr gemacht.
Da steht aber KMU und nicht kleine.
Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Die EU hat eine Einteilung in verschiedene Unternehmensgrößengruppen. Deswegen haben wir da unten auch Österreich und Schweiz mal dabei gemacht. Es gibt nämlich normalerweise so die Einteilung kleiner 10 Mitarbeiter von 10 bis 249, manche Unterglieder noch weiter und darüber hinaus. Nur in Deutschland findet das keine Anwendung. Da ist irgendwie, ich habe so immer das Gefühl, dass die Politik dahinter auch nur diesem Think Big hinterher ist. Ja? Hier in Deutschland wird ein Mittelständler definiert, oder ein mittelständisches Unternehmen ist ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern. Hallo? Ja, also so geht aber die Politik an die Sache ran. Dann kann man sich ja vorstellen, wie sieht das denn aus, wenn die von Mittelstandsförderung reden oder so. Wer ist denn damit gemeint? Ja, oder Kleinunternehmen sind bei denen eben Firmen mit irgendwas zwischen 50 und 500 Mitarbeitern. Ja, die Zahl fehlt hier, das aber rund ach, hier bei Österreich.
Schweiz steht's da.
Bei Österreich und Schweiz genau. Steht es da, bei Deutschland ist es ähnlich. 80-90% aller Unternehmen, die Steuern zahlen, sind 1 bis 10 Mitarbeiter. Ja, das ist verdammt viel.
Also, das lohnt sich auch, wir haben ja gesagt, wir schauen drauf, was das für uns als Anbieter bedeutet. Es lohnt sich, kann sich durchaus lohnen, auf diese Zielgruppe halt zu schauen, auch wenn da jetzt nicht die riesen Umsätze pro Nase quasi zu machen. Ja. Irgendjemand hat mir mal erzählt, er hat frühere Handwerker betreut, so ein Mittelsystemmensch einfach, aber das lohnt sich nicht, weil wenn er irgendwie in die Industrie geht, da schreibt er einfach den doppelten Stundensatz.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein Problem bei mir, aber nachdem es so viel geht, vielleicht finden wir Modelle, wie sich das trotzdem für alle lohnt.
Ja. Also das Problem ist, es ist die größte Zielgruppe, die es überhaupt gibt, aus Sicht eines Dienstleisters. Es ist jetzt ja nicht mal auf den IT-Dienstleister bezogen, obwohl wir mit bestimmt den schwierigsten Stand haben. Aber es ist auch die mit Abstand schwierigste Zielgruppe. Und das ist gerade bei IT der Fall, weil man sie nicht erreicht.
Witzig ist ja jetzt gerade aktuell, hat ja die Telekom so eine Kampagne irgendwie, ne?
Echt?
Ja, die bieten irgendwie einen Handyvertrag speziell für Handwerker. Habe ich Radiowerbung, glaube ich, so gehört. Also für Handwerker mit einem Outdoor-Handy und irgendwelchen besonderen Tarifoptionen. Aber die sprechen jetzt schon mal irgendwie diese Gruppe direkt an. Und ich meine, die kennen sich ja vielleicht noch besser aus als wir beide.
Sind wir beim Zielgruppenzugang? Das da ist ein Klassiker. Da kommt halt der Man in Black mit einem schicken Anzug. Die haben das sicher schon von uns gehört. Wir machen doch überall Werbung. Funk, Fernsehen, Tageszeitung. Nö. Hab ich nicht. Wir waren mal, meine Lebensgefährtin und ich, wir waren mal bei einer Veranstaltung in so einem kleinen Städtchen bei uns in Hessen. Es nannte sich Licher IT-Abende. Hat nichts mit Licher Bier zu tun, obwohl das auch daherkommt. da wurde ein Themenabend veranstaltet, oder es waren sogar zwei Abende, oder? Weiß ich gar nicht. Oder, ja. Da wurde ein Themenabend veranstaltet zum Thema Breitband. Ein beliebtes Thema. Ja? Weil die Gemeinden, gerade im ländlichen Raum, die ächzen, weil denen die Gewerbe abwandern, weil sie keine DSL-Anbindung in ihren schönen neuen Gewerbegebieten haben und so weiter. Also schwierige Problematik. Licht ist genau so geografisch so gelegen, dass viel ländlicher Raum rum ist. Ja. Die haben, also ausgerichtet wurde diese Veranstaltung vom, wie war das, ECM, gell? Das ist, und IHK auch ein bisschen. Die haben versucht, Werbung für diesen Abend zu machen. Natürlich zielgerichtet an die kleineren Unternehmen in der Region, die auch im ländlichen Raum angesiedelt waren. Die haben Werbung gemacht über die IHK-Zeitung. Die haben Werbung gemacht über diese ganzen Kostenlosplättchen, die immer im Briefkasten sind, die man natürlich gleich in die blaue Tonne kloppt. Die haben Werbung gemacht über Tageszeitungen. Die haben ihnen bekannte Unternehmen direkt angeschrieben. Also persönlich angeschrieben. Und wir saßen dann abends da. Von der angesprochenen Zielgruppe war, glaube ich, einer da, oder?
Das waren, glaube ich, schon drei, aber die Mehrheit der Anwesenden, insgesamt acht, waren auch IT-Dienstleister.
Und ein oder zwei Bürgermeister, ja? Aber die Zielgruppe.
Obwohl man dieser Werbung ja überhaupt nicht entgehen kann. Ne? Ja? Tageszeitung. Trotzdem, ich meine, ich kenne das auch, es wird einfach nicht wahrgenommen.
Also, richtig.
Die Leute
fühlen sich nicht angesprochen. Und wenn da auch noch was von IT steht, dann kommen wir wieder zu dem Ablehnungsthema. Das will ich eigentlich gar nicht. Das nervt mich ja nur.
Und das geht nicht auch in meiner Kerngeschichte, auch nicht an.
Ja, und das, obwohl mit Sicherheit viele, viele Unternehmen, die da speziell angeschrieben waren, genau die Probleme haben. Die gehen am nächsten Morgen oder die gehen jeden Tag in eine Firma und fluchen über ihre lausige Internetanbindung, ja, waren aber abends nicht da. Auch so ein Ding. Haben wir im Prinzip eben schon so ein bisschen mit angesprochen, das Return of Investment. Das heißt, wenn denn schon jemand Geld ausgibt für IT, wie wir da hinkommen, dass er Geld ausgibt, das kommt dann später. wenn das schon jemand macht, dann haben wir immer so drei Punkte. Das erste ist der Kauf von irgendwas. Ob das jetzt Hardware ist, ob das Softwarelizenzen sind oder die Kombination aus beidem. Ich meine, wir sind ja Open Source, da fällt der Lizenzkostenteil ja weg. Aber da habe ich in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass das Zögern bei dieser Erstinvestition ein bisschen nachgelassen hat. Das heißt, es wird tatsächlich eher investiert als noch vor 5, 6 Jahren. Wir reden hier wirklich von kleinen Unternehmen, also diese 1 bis 10 oder 15 Mitarbeiterschiene. Das heißt, der Kauf wird akzeptiert, weil vielleicht auch schon mal Druck da war durch Finanzamt. Und Elster ist ja so ein Thema. Also ich meine, online Steuerbescheinigung und sowas. Ja. Das müssen die ja tun. Das heißt, IT ist ja irgendwie ein Muss geworden. Das heißt, die erste Investition wird noch gemacht. Das Geld für den Dienstleister wird auch noch ausgegeben, um was Neues aufzustellen, was Neues einzurichten. Und dann leckt's. Da hat man jetzt zum Beispiel die schöne neue Softwarelösung, am Ende auch noch mit Lizenzgebühr. Die ist dann installiert, der IT-Dienstleister hat alles fertig gemacht, getestet und geht. Und dann sitzen die Mitarbeiter da. Schön, die neue Software. Sieht gut aus. Aber kann ich damit umgehen? Nö. Mitarbeiterschulung, da fehlt's. Also wir haben in unserem Bereich, also von letztes Jahr habe ich doch eine, haben wir mal gehabt, wo von vornherein beim Kauf, also ich meine, ich stehe ja hier auch für ein Projekt, wo wir so einen Invis-Server, was das ist, kommt später, bei jemandem implementiert haben, wo von vornherein klar war, dass in dem Moment, wo das Ding steht, das Netzwerk steht, dass die auch eine Schulung da dran kriegen. Ja, an den einzelnen Softwarekomponenten, die da drin sind. Das war nur ein einziges Mal der Fall. Bei vielen anderen stehen die Dinger rum und ja, 3/4 der Möglichkeiten, die das Ding bringt, bleiben einfach ungenutzt.
Und das heißt aber dann für dich als Anbieter irgendwie, dass du versuchen musst, das von vornherein auch klar zu machen, oder? Dass du sowohl das Geld anwenden musst für Hardware,
Aber dann später auch vielleicht für so eine Integrationshilfe oder sowas, wie auch immer man das nennen will, oder Einstiegshilfe, dass man dann sagt, da kommt mal jemand vorbei und arbeitet mal eine Stunde halt damit und zeigt es nochmal. Oder vielleicht auch dann, was ich erlebt habe, was ganz cool ist, ist jetzt nicht eine Schulung, ja, wo dann die drei Leute aus dem Büro irgendwo hinfahren müssen und dann
sondern in-house
essen und irgendwie sich das anhören müssen, sondern wenn dann mal einer kommt und einfach mal eine Stunde am Vormittag mit da ist im Büro und dann sagt, okay, jetzt machen wir halt mal dieses Angebot so und so und das geht noch schneller, wenn du das anders machst und also so solche
Was ich halt auch erlebe, ist, ich spreche das natürlich von vornherein an. Ich sage, wenn ihr jetzt hierfür Geld ausgeben wollt oder müsst, dann müssen wir auch sehen, dass wir das nachher richtig nutzen können. Gleich. Dann spreche ich so eine Mitarbeiterschulung oder so einen Workshop oder so im innerbetrieblich halt an, dass man das gleich zeitnah macht. Dann kriege ich sogar erst noch ein Ja, machen wir. Verstehe ich. Aber das geht dann auch auf dem Tagesgeschäft einfach unter und wird nicht umgesetzt. Das ist dann auch traurig.
Ja, ist es aber nicht so, dass ich sag mal, wenn ich eine Hardware ausgebe, kann ich sagen, hier, ein Server für 10.000 Euro da stehen. Ich kann sagen, meine Software waren so und so teuer. Aber wenn ich sozusagen mit meinem Geschäftspartner, mit meinem Kunden sage, ja, ich habe 10.000 Euro für eine Mitarbeiterschulung ausgegeben. Wie klingt das? Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Ja. Ist, naja, aber in dem Genre geht es ja wirklich um vielleicht 360 Euro oder was auch immer für eine kleine Einstiegsschulung.
Ja, okay.
Und da wird einfach, ich meine, das muss man auch aus der Sicht sehen, wenn einer jetzt selber nicht sehr viel verdient und viele Stunden für 360 Euro arbeiten muss, dementsprechend irgendwo wird dann anders kalkuliert. Das ist halt wirklich so in wissenschaftsnahen Bereichen oder in Bereichen, wo einfach mehr verdient wird. Ist eine Mitarbeiterschulung kein Thema, aber im Handwerksbereich, wo, sag ich mal, das Geld noch mit der Hand verdient wird, ist das schon eine andere Liga.
Ja,
aber du verstehst aber so ein Server, ich glaube, handfest.
Ja, das ist der Punkt. Ja.
Ist auch noch anzugucken,
ja.
Aber Mitarbeiterschulung,
das ist nicht. Ja, ich weiß.
Aber kommt total schnell zurück, weil dann nicht, wenn der Kunde seine
Hand ist ja klar.
Ja, ich musste früh zu einer Schulung fahren und auf dem Weg dahin musste ich zweimal anhalten. Jedes Mal 10 Minuten am Straßenrand gestanden, mit dem Handy am Ohr, weil mich der Senior-Geschäftsführer eines Kunden angerufen hatte, der sich nicht an seinem PC anmelden konnte. Fakt war, ich war vorher da, ich habe als Admin gearbeitet, es war eine Windows 7-Kiste, ich habe als Admin gearbeitet. Und natürlich steht da Administrator als letzter Benutzername. Benutzerwechsel war ihm nicht geläufig. Punkt 1. Hat mich 10 Minuten gekostet, bis ich ihn so weit gekriegt habe, dass er wirklich seinen eigenen Benutzernamen, den er auch nicht kannte, ja, da eingetippt hat und sein Passwort dazu. Überhaupt? Auch die Tatsache, dass ein Passwort und ein Benutzername ein Pärchen sind, was zusammengehört. Das hat sich noch nicht rumgesprochen.
Ist doch immer das gleiche. Benutzername und Passwort ist doch
genau. Ja. Der nächste Punkt. Ich hatte ihn soweit. Er war angemeldet. Ich fahre weiter. Kurze Zeit später, Telefon. Ich gehe daran. Mein Outlook ist nicht da. Stimmt. Ich hatte nämlich von einer nicht ganz legalen schwarzen Installation diverser Microsoft-Produkte tatsächlich eine legale Installation gemacht. Jetzt hatte ich mich natürlich nicht mit seinen Benutzerdaten angemeldet, weil ich die ja nicht kenne. Dann war das Ding eben nicht, Outlook war nicht an der Taskleiste angeheftet, sondern im Startmenü. Das Startmenü gibt es seit 95 rund, hat sich aber noch nicht rumgesprochen. Ja. So. Dann hatten wir das Problem, dass er nicht in der Lage war, Outlook im Startmenü zu finden, auch unter Anleitung nicht. Da habe ich gesagt, Windows 7, semantische Suche unten. Wunderbar, der braucht nur Outlook eintippen und es geht. Ja, es war ihm nicht klar zu machen, dass zwischen dem Eintrag alle Programme und der Taskleiste ein weißes Eingabefeld war. Wir konnten diese Situation nicht lösen oder wir haben sie dadurch gelöst, dass er eine Kollegin aus dem Büro hinzugezogen hat, die ihm das Outlook gestartet hat. Ja, und da ist einfach, wenn man sich überlegt, Mitarbeiterschulung, wie schnell sich das wieder rentiert. Man muss sich mal überlegen, was da für ein weltweiter volkswirtschaftlicher Schaden entsteht durch solche Fälle.
Aber ich glaube nicht, solche Sachen lassen sich nicht nur durch Schulung lösen. Solche Sachen lassen sich vor allem durch Verzicht lösen. Also auch Verzicht auf Sachen, die man nicht wirklich braucht.
Ja.
Vor allen Dingen im IT-Bereich. Im Leben sowieso, aber im IT-Bereich.
Ja.
Also,
ja.
Da bist du aber gerade wieder genau bei der Aussage, die ihr vorhin getroffen habt. Wenn ich was nicht verstehe, verzichte ich lieber drauf. Wenn der Geschäftsführer nicht damit klarkommt, dann sagt er, was soll ich mit dem Scheiß?
Ist gefährlich, ja klar. Ja, ja, aber...
Wir können hier kein Rezept hinlegen, wie es immer gut geht. Sondern man muss, denke ich, da irgendwie so ein bisschen Aufwand reinstecken. Und sicherlich ist eine Schulung immer notwendig, aber nicht alles kann man mit Schulung lösen.
Nein, nein. Jetzt kommen wir natürlich mit unserem Thema ins Spiel, freie Software.
Warum ist freie Software überhaupt gut hier? Die meisten Leute, wenn wir mal zum Beispiel nicht hier in sich unter uns, in unserem kleinen Softwaregarten tummeln, sondern wenn man auf ich gehe immer gerne auf die Gartenbaumesse in Nürnberg, Garten- und Landschaftsbau, ist einmal im Jahr im September, ist da eine Fachmesse für Garten- und Landschaftsbau. Das ist super. Das Tollste daran ist Riesenbagger überall. Dazwischen sind dann riesen
Messestände
von den Branchensoftwareherstellern. Wenn man die fragt, ob freie Software hilfreich ist in dem Bereich, sagen die sicherlich nein. Wir glauben trotzdem, dass es hilft. Und zwar aus den eigentlich schon bekannten Gründen. Ich meine, das kann ich eigentlich nicht sagen, nur als kleine Erinnerung, auch für die Leute, die zum Kunden gehen. Oder darüber nachdenken, auch solche Handwerker gut zu beraten. Man kann diese Vorteile, die freie Software bringt, schon mal ansprechen. Stefan sagt gleich.
Ist aber gefährlich. Weil das hier sind ja so ein paar Klassiker, die man immer wieder sagt. Also Standardkonformität wird gern genommen als Argument für freie Software. Kostenersparnis, weil Lizenz kostenfrei. Ich habe jetzt gleich eine zweite Folie, die eher so leicht Gegenargumente bringt. Und witzigerweise stehen da fast die gleichen Sachen drauf. Ja. Was nutzt denn die Standardkonformität, wenn sich quasi Standards etabliert haben? Ja. Was nutzt es? Oder Kostenersparnis. Ich mache das immer gern. Schönes Beispiel. LibreOffice, OpenOffice. Richtig gutes Produkt. Kostet nichts. Kann im Prinzip alles und mehr, was man von der Office Suite erwartet. Aber ein kostenloses LibreOffice kann teuer werden, dadurch, dass der Anwender eine Branchensoftwarelösung hat, die eine Word- oder Excel-Schnittstelle hat und die nur mit diesen Produkten arbeiten kann. Und dann komme ich mit meinem LibreOffice daher, was wunderbar ist, und ich muss richtig Aufwand betreiben, um das irgendwie miteinander zu verheiraten, ja? Dann wird plötzlich das kostenlose LibreOffice teurer als ein Microsoft Office zu kaufen. Ja? Das ist also schwierig. Man muss bei der Argumentation höllisch aufpassen. Ja. Dann, aber was einem natürlich auch begegnet, genau die Leute, die eigentlich nicht investieren wollen, ja, oder können, sagen mir dann bei Open Source Software, was nichts kostet, taugt nichts. Also das ist wirklich paradox. Ja. Deswegen kommt dann später auch. Ja? Ja. Was ist das denn? Ja, das ist natürlich ein Problem. Ich weiß ja auch, dass es durchaus Open-Source-Produkte gibt, die ich dann natürlich auch selbst verwende, die absolute marktbeherrschende Position haben, aber erkläre ich meinem Autoschrauber, ja, nehmen wir mal den Apache Web Server als Beispiel. Ja, also damit kann ich nicht kommen. Das geht nicht. Ja. Also ich will einfach sagen, es gibt, was freie Software angeht, kein eindeutiges Pro und Contra. Das funktioniert nicht. Wir müssen, wenn wir auf freie Software setzen im Beratungsgespräch, müssen wir zielgerichtet die das im Blick haben, was der Kunde. Zeit wird knapp. Was der Kunde will. Ja? Das heißt, Ziel muss sein, eine funktionierende Lösung, die eine Effizienzsteigerung bringt. Wenn ich das mit freier Software machen kann, mache ich das mit freier Software. Wenn es nun mal nicht geht, muss ich ihn auch anders in die andere Richtung korrekt beraten. Das heißt, ich darf auch nicht als der absolute Moralapostel oder der Kämpfer für freie Software sein. Das funktioniert nicht und schon gar nicht in den kleinen Strukturen.
Jedenfalls nicht, aber im ersten Gespräch.
Ja.
5 Jahre glückliche IT hinter dir und deinem Schrauben.
Dann.
Kann man den zum Sponsor machen von der Invis-Konferenz.
Das nächste Thema ist, wir beide eigene Open-Source-Projekte. Kraft. Invis-Server, hinzu kommt OwnCloud, ja. Wir sind OpenSUSE-affin, wir arbeiten mit OpenSUSE, also auch wieder Open-Source-Geschichte. Seit Jahren versuchen wir mit unserem Invis-Server-Projekt auf die Messen hier zu gehen und Leute zu finden, die mitarbeiten. Und wenn es nur Feedback ist. Wir haben total viele Gespräche am Stand, die toll sind, wo tatsächlich auch andere IT-Dienstleister vorbeikommen und sagen, wow, das ist ja eine Lösung, die können wir ja mal einsetzen, das ist ja prima. Genau darauf zielen wir auch ab. Selbst wenn sie es tun, hören wir was davon? Feedback fehlt. Ja? Das nächste ist, ein Softwareentwickler, der freiwillig an irgendwas arbeitet, ja, der will natürlich was programmieren, was sexy ist, was hip ist, was toll ist, ja. Und da, ja. 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 So.
Wenn ich dann komme,
werde
ich bei mir kannst du Rechnung schreiben.
Ja. Wir sind als Open Source Projekte unspannend, also kriegen wir keine Mitstreiter, ja, weil es nicht hip ist. Die kleine Small Business Server Lösung, wer interessiert sich denn dafür noch in Zeiten von Cloud? Ja, das ist einfach traurig. Ja, ja.
Aber nächster Punkt, jetzt bei der nächsten Firmenunterstützung. Also hinter Open-LibreOffice gab es ja lange Zeit potente Firmenunterstützung. Ohne die das Projekt wahrscheinlich nicht so weit wäre, wie es jetzt ist. Und das ist halt bei so Kleinkram, wie wir ihn machen, auch eher unwahrscheinlich, dass jetzt ein Player in dem Business sagt, Mensch, Stefan, guck mal, ich unterstütze dich mal ein bisschen.
Ja, oder auch, es gibt doch einige Kunden aus der Zielgruppe, die durchaus mal zur Industrie- und Handelskammer gehen, um sich irgendwie beraten zu lassen. Ich glaube nicht, dass irgendein IHK-Berater schon mal jemals irgendeine Open-Source-Lösung empfohlen hätte. Die wissen gar nicht, was das ist. Ja. Ja, das heißt, auch da sind wir letztlich gefordert, als Dienstleister, als Entwickler, als was auch immer, auch mal den Kontakt zu so stockkonservativen Verbänden zu suchen. Ja, ich meine, ich bin ja auch noch Zwangsmitglied. Ja.
Aber ist nicht das Beste? Das Beste war doch hier die Kneipe um die Ecke, oder? Haben wir jetzt Fazit, genau.
Ziehen wir schon mal ein Fazit, die Zeit läuft uns davon. Was können wir denn tun als IT-Dienstleister, als Open-Sourcer? Wie erreichen wir unsere Zielgruppe, die sich ja gar nicht erreichen lassen will? Ja. Der erste Punkt ist so ein Ding, ich darf nicht darauf bauen, dass ich auch bei einem bestehenden Kunden, den ich habe, irgendwann mal einen Termin für ein Beratungsgespräch kriege. Das kriege ich nicht. Dann sieht er nur, kostet Geld, lasse ich. Ja. Ja. Ich muss, wenn ich da hinkomme, um das Druckerproblem zu beseitigen, also den USB-Stecker wieder einstecke, ja, dann muss ich ein Auge dafür haben, was läuft in dem Betrieb IT-mäßig schief, und ich muss die Leute sofort ansprechen darauf. Ich muss eine Ad-Hoc-Beratung machen. Das ist meine einzige Chance, wie ich die Leute erreiche. Anders geht's nicht. Oder Lobbyarbeit im Kleinen. Hey, kein Verkaufsgespräch am Tresen führen, aber einfach die Leute durchaus auch in der Kneipe mal ein Gespräch verwickeln. In kleineren Ortschaften kennt man sich ja. Er ist der Tischler, er ist der Autoschrauber und was weiß ich, man trifft sich mal. Und dann kann man ja auch mal sowas verhackstücken. Und dann kriegt man vielleicht sogar mal einen Termin, um mal die Sache zu begutachten.
Ja? Kleine Schritte zu entgehen.
Belohnungssystem. Wenn ich schon einen Kunden habe, dann muss ich dem Kunden klar machen, dass es auch in seinem Interesse ist, wenn er mich weiterempfiehlt. Weil von ihm allein kann ich nicht leben, auch wenn manche glauben, ich bin exklusiv für sie da. Ja? Und damit er mich weiterempfiehlt und nicht Angst hat, dass ich dann nicht mehr für ihn da bin, muss ich ihn belohnen. Das heißt, ich muss ihm irgendwie, und wenn es kostenlos Support ist oder wie auch immer, das muss ich belohnen. Ich muss das weiterempfehlen, fördern. Weil Empfehlungsmarketing in den kleinen Strukturen wirklich das Einzige ist, was funktioniert. Ja, Zeitungsannoncen abhaken. Ja, geht nicht. Wenn ich im Beratungsgespräch bin, Open Source muss ich nicht explizit erwähnen. Sollte ich auch gar nicht. Da kann er eh nichts mit anfangen. Ja, sondern es muss das Ziel sein, dass eine Lösung aufgestellt wird, die ihm gerecht wird oder seinem Bedarf gerecht wird. Ob das mit Open Source geschieht oder was anderem braucht, interessiert den gar nicht. Hauptsache es funktioniert. Ja, und ich darf nicht daherkommen und sagen, das machen wir mit Open Source. Dann guckt er sich schräg an und denkt, Open Source. Und auch ein Fehler ist, wenn man denkt, dass die Kleinen, die eigentlich kein Geld ausgeben wollen, wenn man sich durch diese Situation dahin bringen lässt, dass man schon im Erstgespräch die Kosten runterspielt, dann hat man verloren. Ja? Weil die Kosten dann doch irgendwann kommen. Dann hat man ihn schon belogen quasi. Ja? Und auch bloß nicht mit Software kostenlos ankommen. Darf definitiv nicht passieren. Eine Open Source Software kostet auch Geld. Nämlich für die Implementation, für das Einrichten, die Dienstleistung. Ja? Es geht nicht darum, dass ich da Lizenzkosten spare. Ist definitiv kein Argument.
Für den ganzen Open Source Leute als Fazit noch. Das müsst ihr machen, weil das ist das echte Leben. Die Leute, die Autos schrauben oder sonst was machen. Wir sind lustiger als die Leute im IRC, die irgendwie. Also da tobt das Leben, da macht man echte Freunde. Und da hat man auch echt Spaß. Also und ich möchte auch noch zum Abschluss sagen, wir haben jetzt hier stark überzogen das Ganze. Wir wollen nicht irgendwie da Finger zeigen oder ja, solche Leute für dumm verkaufen. Irgendwie. Ich hoffe, das ist nicht so rübergekommen. Also im Gegenteil. Also ich denke, wir achten das sehr, dass Leute einfach keine Lust haben, sich mit dem Thema zu befassen und es trotzdem müssen.
Also ich arbeite seit 15 Jahren zum Großteil in mit Unternehmen, die weniger als 10 Leute haben. Es ist Hölle anstrengend, aber es macht auch Spaß, weil man viel direkteren Kontakt zu den Leuten hat. Das ist innerhalb kürzester Zeit fast immer auf einem sehr freundschaftlichen Niveau und das ist was Schönes. Das ist viel schöner, als in so einem Big-Business-Laden zu stehen und keiner kennt einen. Ja. So, eigentlich wollten wir jetzt noch was über unsere Projekte sagen, aber wir haben schon überzogen. Also, nur soweit. Kraft.
Genau, Kraft habe ich ja hier in diesem Raum, glaube ich, schon mal vorgestellt. Vor 2 Jahren war das, glaube ich. Da bin ich auch nicht so weit gekommen, wie es sein sollte. Ganz kurz, Kraft ist Desktop-Software auf dem KDE basierend, im Prinzip um Rechnungen, Angebote und solche Sachen zu machen mit ein bisschen Drumherum. Keine Datenschnittstelle, keine großartigen Ausschreibungs-, Unterstützungs-, XML-Formate und so weiter, sondern einfach für einen kleinen Menschen, der eine Rechnung schreiben will, eine schnelle und hoffentlich schöne Lösung. Ich habe keinen kommerziellen Hintergrund, ist aber jetzt stabil und kann man verwenden, wenn man das
Regal hat. Ja, stopp. Genau. Du musst ja noch, damit die Anreise bezahlt wird.
Genau, meine nächsten Pläne, wenn vielleicht irgendjemand, OwnCloud ist so eine private Cloud-Lösung, wo ich gerade dran arbeite, so ein bisschen ist, dass einfach Kraft und OwnCloud sich so ein bisschen verbinden und diese OwnCloud-Verwaltung verwendet wird, um einfach Daten auszutauschen zwischen verschiedenen Kraftinstallationen. Ich habe einen ganz konkreten Anwendungsfall für einen Verein, der Gewaltprävention an Schulen macht. Die haben einfach 3 Leute, die Rechnungen schreiben wollen an verschiedenen Standorten. Und das ist gar nicht so einfach zu lösen. Das könnte da die Lösung sein. Das ist einfach so der nächste Schritt.
Und 3 Worte zu Invis. Wir machen im Prinzip ein rein Open Source basiertes Small Business Server Konzept. Wenn Leute zu uns an den Stand kommen, dann geht es immer darum, dann ist die Hardware im Blick, die steht nicht im Fokus, sondern Ziel unseres Projektes ist es, auch anderen IT-Dienstleistern ein Instrument an die Hand zu geben, um pfiffige, kleine, potente Server für kleine Unternehmen schnell selbst aufzusetzen. Das ganze Ding, das ganze Setup-Paket kann man sich von unserer Seite, steht da oben, kostenlos runterladen, ist Open Source. Da hat man, sag ich mal, wenn man ein bisschen Linux-Erfahrung hat, innerhalb von anderthalb Stunden einen kompletten Small-Business-Server durchkonfiguriert. Wer sich's angucken will, wir sind natürlich unten im Stand. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
Ja, die Zeit für Fragen ist leider vorbei, aber ich denke, ihr steht ja draußen noch zur Verfügung. Vielen Dank für den kurzweiligen und sehr plastischen Vortrag. Hat mir selber auch Spaß gemacht. Ich war nicht die ganze Zeit dabei.